liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gab an diesem Mittwoch eine Kabinettssitzung und wir beginnen wie so oft am Mittwoch damit auch mit den Kabinettsthemen, Herr Hebestreit.
Ja, sehr gerne. Das geht heute schnell. Es geht um einen Beschluss, den ich Ihnen vorstellen kann. Das Bundeskabinett hat heute die Voraussetzungen geschaffen, dass sich deutsche Stellen an zwei zivilen Missionen der Europäischen Union beteiligen können, die in den palästinensischen Gebieten ablaufen könnten. Und zwar geht es um die EU-BAM-RAFA-Mission und die bereits beide bestehende, das andere auch die EUPOL-COPS-Situation. Die Bundesregierung setzt sich in Nahost für eine friedliche und nachhaltige Konfliktbeilegung ein. Und Sie wissen, wir halten an der Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung fest. Dazu muss eine Sicherheitsarchitektur geschaffen werden, die ein Wiedererlangen der Kontrolle des Gazastreifens durch die Hamas verhindert. Dazu sollen diese beiden Missionen beitragen. EU-BAM-RAFA wurde ursprünglich im Jahr 2005 im Rahmen des Grenzabkommens zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde und Israels als zivile EU-Mission eingesetzt, um eine Präsenz als neutrale dritte Partei am Grenzübergang Rafah zu gewährleisten. Mit der Ende Januar von den EU-Mitgliedstaaten beschlossenen Wiedereinsetzung der Mission leistet die EU einen konkreten Beitrag zur Umsetzung und Verstetigung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Sie ermöglicht die Öffnung des Grenzüberganges Rafah, zunächst für die Ausreise von Personen sowie die Rückkehr der palästinensischen Behörde nach Gaza und trägt so zum Kapazitätsaufbau der palästinensischen Behörde und zur Vertrauensbildung bei. Die zivile EU-Mission EUPOL-COPS mit Sitz in Ramallah unterstützt die palästinensische Autonomiebehörde beim Aufbau von Institutionen eines künftigen palästinensischen Staates im Bereich der Sicherheit und des Justizwesens. Die Mission koordiniert das internationale Engagement in diesem Bereich und berät die palästinensische Behörde im Westjordanland. Für EUPOL-RAFA wurde die Personalobergrenze von 15 auf bis zu 25 Beamtinnen und Beamten von Bundespolizei, Landespolizei und Zoll angehoben. Und für EUPOL-COPS wurde diese Personenobergrenze von 10 auf bis zu 15 Bundes- und Länderbeamte angehoben. In beiden Missionen kann das Tragen einer Waffe zur Selbstverteidigung und zum Schutz von Missionsmitgliedern erlaubt werden. Dabei ist klar, die Sicherheit der Entsandten hat für die Bundesregierung höchste Priorität. Die Sicherheitslage im Gazastreifen bleibt auch nach Inkrafttreten der Waffenruhe zum jetzigen Zeitpunkt volatil. Deshalb wird sie entsprechend der etablierten Verfahren fortlaufend bewertet und auf dieser Grundlage über eine dann konkrete Entsendung von Beamtinnen und Beamten entschieden. Soweit der Kabinettsbeschluss, den ich Ihnen vortragen wollte, heute aus der Kabinettssitzung.
Danke sehr. Wir haben auch noch Reiseankündigungen. Die würde ich mal gleich noch dazu nehmen, bevor wir dann zu den Fragen jeweils kommen. Zuerst eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
Ja, guten Tag. Außenministerin Annalena Baerbock reist heute Nachmittag nach Paris zu einem Treffen im sogenannten Berliner Format. Sie wird in Paris zunächst an einem gemeinsamen Außenministerinnen und Außenminister treffen mit Frankreich, Polen, Italien und Spanien sowie der hohen Vertreterin der EU, Kaya Kallas, und dem EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius teilnehmen, um über die weitere Unterstützung der Ukraine und die Stärkung der europäischen Verteidigung zu beraten. Es handelt sich dabei um ein erweitertes Format. Auch die Außenminister der Ukraine und des Vereinigten Königreichs werden an Teilen des Treffens teilnehmen. Das Treffen schließt sich an die Gespräche im selben Format in Warschau im November und in Berlin im Dezember. In den Gesprächen wird es darum gehen, ein Zeichen der fortwährenden und dauerhaften Unterstützung für die Ukraine zu setzen. Auch die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit der neuen US-Administration wird Thema der Gespräche sein. Denn allen Teilnehmenden ist klar, Europa muss jetzt noch mehr für die eigene Sicherheit und Verteidigung tun. Und zudem werden die Außenministerinnen und Außenminister auch ganz konkret besprechen, wie weitere substanzielle militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe für die Ukraine mobilisiert werden kann. Und die Ergebnisse des Austausches bereiten auch den Boden für die Gespräche im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz, die dann am Freitag beginnt. Am Donnerstag wird die Außenministerin dann auf Einladung ihres französischen Außenministerkollegens an einer Konferenz zu Syrien teilnehmen. Dabei handelt es sich um ein Nachfolgetreffen zu Syrien-Konferenzen, die im Dezember im jordanischen Aqaba sowie im Januar in Riad stattgefunden haben. Bei der Konferenz sind wichtige Partner Syriens und Vertreter der Staaten der Region mit Vertretern der syrischen Übergangsregierung im Gespräch. Ziel der Konferenz ist es, einen friedlichen und inklusiven Übergangsprozess nach dem Sturz des Assad-Regimes zu unterstützen und zur Stabilisierung des Landes beizutragen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die politische Zukunft Syriens, die Sicherheit im Land und in der Region, die Koordination internationaler Hilfe sowie Fragen der Aufarbeitung von Verbrechen des Bürgerkriegs. Und im Anschluss an die Syrien-Konferenz wird die Außenministerin nach München reisen, um dann dort am Freitag an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Das von mir.
Danke. Und dann nehmen wir noch dazu eine Reise aus dem Bundesinnenministerium.
Ja, vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Die Bundesinnenministerin wird am Freitag, den 14. Februar, am vierten Treffen der Koalition europäischer Staaten gegen schwere und organisierte Kriminalität teilnehmen. Diese findet auf Einladung des spanischen Innenministers und des spanischen Justizministers in Cadiz statt. Ein zentrales Ziel der Koalition ist die Bekämpfung der Drogenkriminalität. Das letzte Treffen dieser Koalition hat im Mai 2024 in Hamburg stattgefunden. Vielen Dank.
Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Zunächst mal zu den eben genannten Themen beim Kabinett zu den Polizeimissionen hat Frau Gerhäuser eine Frage, richtig?
Das stimmt. Sie haben ja jetzt schon ziemlich viel gesagt, Herr Hebestreit. Im besten Fall, wie geht es dann weiter? Was ist die Hoffnung? Es muss ja vermutlich durch den Bundestag diese Voraussetzungen, die Sie jetzt heute geschaffen haben, ich rede jetzt von Eupol, COPS und den zwei Missionen. Im besten Fall, wann ist es dann zu erwarten, dass zuerst deutsche Journalisten an diesem Grenzübergang auftauchen könnten?
Also es sind nicht deutsche Journalisten, sondern deutsche Beamte. Und da es eine zivile Mission ist, ist es meines Wissens nicht mandatspflichtig durch den Deutschen Bundestag, sondern es ist mit dem Kabinettsbeschluss ist jetzt die nationale Voraussetzung geschaffen, dass wir uns an einer europäischen Mission beteiligen können. Und wenn die Europäische Union zu der Entscheidung kommt, dass sie diese Mission aktiviert einsetzen wird und dass sie auch Leute vor Ort schickt, können wir nochmal überprüfen, ob wir aufgrund der Sicherheitslage sagen, wir beteiligen uns konkret daran. Und das ist insofern erstmal eine Entscheidung, dass wir Brüssel signalisieren, wir sind dabei. Herr Fischer hat mir eben heimlich zugeflüstert, die Mission laufe schon. Insofern vielleicht kann er noch ergänzen, wenn er noch tiefer im Bilde ist, als ich das bin.
Das kann ich machen. Zum einen ist es korrekt, es benötigt keinen Bundestagsbeschluss. Zum anderen ist es ja eine Mission, für deren Wiedereinsetzung sich die Außenministerin in den letzten Monaten sehr intensiv eingesetzt hat. Das Engagement hat sich dann ja auch niedergeschlagen in dem Drei-Phasen-Plan von Biden, wo ja die Wiedereinsetzung der Mission EUBAM-Rafah auch als Bestandteil der ersten Phase des Friedensplans aufgeführt wird. Und seit dem 1. Februar ist der Grenzübergang Rafah für 6 Stunden pro Tag für die Ausreise von Schwerverletzten und deren Begleitpersonen geöffnet. Laut Europäischem Auswärtigen Dienst, der das koordiniert, erfolgten in der ersten Februarwoche bereits mehr organisierte Evakuierungen, medizinische Evakuierungen als aus ganz Gaza zwischen Mai 2024 und Beginn der Waffenruhe. Die Sicherheitslage ist fragil, aber entwickelt sich positiv und das sind ja erstmal gute Nachrichten. Und eine gute Nachricht ist auch, dass die palästinensische Behörde mit der Wiedereinsetzung der EUBAM-Rafah-Mission wieder am Grenzübergang Rafah präsent ist und dort Kontrollen durchführt. Und die Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autonomiebehörde verläuft dort reibungslos. Und das alles trägt zur Vertrauensbildung zwischen den Parteien bei, ganz konkret zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde Israel und Ägypten. Und damit leistet die EU-Mission einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza, auch mit Blick auf eine Verstetigung der Waffenruhe.
Dann der Kollege, auf der von uns aus gesehen
wird. Ja, danke, Herr Preuß von der Süddeutschen. Sie hatten jetzt von Wiedereinsetzung von EUBAM Rafah gesprochen. Können Sie sagen, wie lange die ausgesetzt war, also seit wann und was die Hintergründe sind? Ich nehme an, das hat ja mit dem Krieg dort zu tun.
Die Mission EUBAM Rafah ist relativ lange schon ausgesetzt. Sie wurde 2005 eingesetzt. Von damals stammte auch der Kabinettsbeschluss, der heute sozusagen aktualisiert worden ist. Und sie wurde dann schon 2007 suspendiert und war in so einer Art schlafendem Wartezustand und ist jetzt mit der mit dem Biden-Friedensplan und den entsprechenden Beschlüssen auf europäischer Seite wieder aktiviert worden, um den Grenzübergang zu sichern und die medizinischen Evakuierungen jetzt in dieser Phase zu ermöglichen und perspektivisch auch den Grenzübergang Rafah wieder für humanitäre Hilfe zu öffnen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dazu, Herr Ayash, eine Frage.
Was der Herr Fischer gerade gesagt, uns benachrichtigen wegen dem Treffen, die Frau Bundesministerin mit dem syrischen...
Nee, Herr Ayash, Moment, wir sind immer noch beim Kabinett. Dazu kommen wir später. Dann würde ich Sie noch mal auf die Liste nehmen. Noch sind wir beim Kabinett. Gibt es weitere Fragen zu den Missionen? Das sehe ich nicht. Herr Hönig hat aber noch Fragen zum Kabinett.
Ja, ans BMDV, Herr Druckenthaler, das Kabinett hat ja heute auch eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes beschlossen, als Grundlage zur Einführung des digitalen Führerscheins. Welchen Sinn macht das, so einen Gesetzentwurf jetzt kurz vor Toroschluss, sag ich mal, zu beschließen? Weil der müsste dann ja nochmal neu eingebracht werden vom nächsten Kabinett. Also ich meine, das Ganze stand ja auch schon im Koalitionsvertrag. Jetzt kommen Sie damit kurz vor Ende der Legislatur.
Wir wollen die Digitalisierung im Straßenverkehr voranbringen und alles, was man fürs Autofahren benötigt, vollständig digitalisieren. Das sind Zulassungspapiere, Frachtbriefe, der Fahrzeugschein, aber auch der digitale Führerschein. Dafür müssen rechtliche Grundlagen geschaffen werden. Die Fahrzeugzulassung haben wir im Übrigen auch bereits vollständig digitalisiert. Und es ist wichtig, hier die rechtlichen Grundlagen zu schaffen und hier so viel wie geht noch auf den Weg zu bringen. Uns ist klar, dass hier ein Diskontinuitätsprinzip vorliegt, aber wir haben jetzt hier die wichtigen Vorarbeiten geleistet. Der Entwurf des Gesetzes liegt auf dem Tisch, den kann sich jeder anschauen, da können die Länder auch Stellung nehmen, das muss ja auch noch durch den Bundesrat. Insofern gehen wir davon aus, dass dieses wichtige Ziel der Digitalisierung auch eine zukünftige Bundesregierung sieht und dass dann dieser Gesetzentwurf schnell umgesetzt werden kann.
Bis wann halten Sie es denn für realistisch, dass der digitale Führerschein in Deutschland kommt? Also dauert das noch, weiß ich nicht, 3 bis 5 Jahre oder kann das nächstes Jahr schon kommen?
Also wir arbeiten ja parallel schon an der Umsetzung des digitalen Führerscheins. Da schwebt uns eine Wallet-Lösung vor, in die mehrere Dokumente auch integriert werden können. Da laufen die Arbeiten auf Hochtouren und sobald die rechtlichen Grundlagen dann da sind, kann der auch flächendeckend eingesetzt werden. Testphasen sollen sehr zeitnah starten.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Hönig, war das jetzt noch was zu?
Ja, sorry. Nochmal ans BMDV. Es geht um einen Kabinettsbeschluss, um einheitliche Vorgaben zum Artenschutz, um die Elektrifizierung von Bahnstrecken voranzutreiben. Also dazu die Frage nochmal an Herrn Druckenthaler. Können Sie sagen, wie viel Züge mit Elektromotor gibt es im Rad in Deutschland? Und wie sieht es Stand jetzt mit der Elektrifizierung des Bahnnetzes aus? Also wie hoch ist der Anteil Stand jetzt?
Also schon jetzt finden 90% des Güterbahnverkehrs auf elektrifizierten Schienen statt und im Personenverkehr sind das 98%. Wo es eine große Lücke gibt oder die größte Lücke ist im Personennahverkehr. Und da haben wir Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bereitgestellt, die wir auch verdoppelt haben in dieser Legislatur, die für die Elektrifizierung dieser Strecken genutzt werden kann. Zu dem speziellen Anliegen des Vogelschutzes bei der Elektrifizierung würde dann das BMUV sicher sprechfähig sein.
Ja, was sind die Ziele jetzt mit diesem Entwurf?
Der Entwurf ist ja quasi eine allgemeine Verwaltungsvorschrift, also es geht hier quasi um die Durchsetzung geltenden Rechts. Im Besonderen ist es das europäische Artenschutzrecht und Stand heute wird dieses Artenschutzrecht bezüglich des Vogelschutzes eben sehr unterschiedlich umgesetzt und mit dieser allgemeinen Verwaltungsvorschrift schaffen wir quasi einen neuen Standard für den Artenschutz in der Elektrifizierung der Schiene. Das führt am Ende zu schnelleren Verfahren und auch zu einer schnelleren Elektrifizierung von Bahnstrecken und somit für einen großen Vorteil eben nicht nur für die Planung, für die Vögel, sondern auch für den Klimaschutz.
Keine weiteren Fragen sehe ich jetzt dazu. Gibt es noch, jetzt weiß ich jetzt aber noch Fragen zum Kabinett? Das sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zur Reise der Außenministerin? Beziehungsweise ich weiß es, Herr Berndt hatte dazu eine Frage.
Ja, aber das hatte Herr Fischer eigentlich recht ausführlich dargestellt. Es sei denn, Sie könnten das vielleicht nochmal ergänzen, was bei das Ziel bei der Syrien-Konferenz dann nochmal genauer sein könnte. Was ist das Ziel, das Sie erreichen wollen?
Ja, ich glaube, ich habe mich ja tatsächlich zu den Zielen schon geäußert, ne? Also ja. Es geht um die politische Zukunft Syriens. Es geht darum, wie die Sicherheit im Land und in der Region gewährleistet werden kann. Es geht um Fragen der Koordinierung der internationalen Hilfe für Syrien und auch um das Thema der Aufarbeitung der Verbrechen des Bürgerkriegs. Und sozusagen das übergreifende Thema ist natürlich, wie wir einen friedlichen und inklusiven Übergangsprozess nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien unterstützen können als internationale Gemeinschaft. Und sozusagen der Unterschied zu den vorangegangenen Konferenzen in Aqaba und Riad ist, dass diesmal auch Vertreter der syrischen Übergangsregierung teilnehmen.
Dann Herr Ayash.
Meine Frage, Herr Hebestreit und oder Herr Fischer. Vor ein paar Tagen hat der Bundeskanzler mit dem Syrer Ahmed Sharia telefoniert und er hat ihn nach Deutschland eingeladen. Gibt es Termin? Danke.
Ja, Sie haben recht. Es gab ein Telefonat mit dem syrischen Interimsministerpräsidenten oder was immer da der genaue Posten ist, der ihm zugewiesen ist. Der Bundeskanzler hat ihn auch nach Deutschland eingeladen. Aber wie Sie wissen, solche Einladungen machen wir dann immer publik, wenn sie konkret terminiert sind. Und zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das nicht.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jessen?
Wenn ich es ein klein wenig ausweiten darf zu einer Lernfrage, Herr Fischer, wie arbeitet eigentlich das Auswärtige Amt in einer Zeit, wo absehbar ist, dass möglicherweise demnächst ein anderer Minister, Ministerin, vielleicht auch ein anderer politischer Kurs vorgegeben wird im Hinblick auf Syrien und andere Konfliktgebiete? Ist das eine, ich nenne es jetzt mal Lame-Duck-Situation, wo sozusagen nur noch Tagesgeschäft bearbeitet und vorbereitet wird? Oder tun Sie im Inneren so, als gäbe es solch einen wahrscheinlichen politischen Wechsel gar nicht?
Ja, das Schöne an den Wahlen ist ja, dass die Wählerinnen und Wähler entscheiden und nicht wir. Und für uns ist die Situation genauso wie für die anderen Ministerien. Wir sind eine voll handlungs- und geschäftsfähige Regierung und in diesem Sinne agieren wir auch auf internationaler Ebene.
Vielleicht kann ich das auch für die anderen ergänzen sagen. Sie hatten ja eine Lernfrage angekündigt, Herr Jessen. Insofern, erstmal ist es so, am 23. Februar sind Wahlen. Dann wird sich im Anschluss an diese Wahlen ein Regierungsbildungsprozess anschließen. Das wird seine Zeit dauern und trotzdem ist der Staat natürlich voll handlungsfähig. Die jetzige Regierung ist auf alle Fälle dann auch nach Konstituierung des Deutschen Bundestages dann geschäftsführend im Amt und handelt auch weiterhin, hat volle Handlungsfähigkeit. Und genauso ist es die vielen Beamtinnen und Beamten, ob das nun im Auswärtigen Amt, im Bundesministerium für, was weiß ich, Wirtschaft und Klimaschutz, Finanzministerium oder im Kanzleramt ist. Und es gibt auch die, also das sind staatliche Stellen, die sind nicht parteipolitisch gebrandet. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man, wenn es sich dann irgendwann eine neue Regierung sich herausgebildet hat, bevor sie dann in Amt und Würden ist, gibt es dann ein gutes Maß der Zusammenarbeit, dass es da zu einem ordentlichen Übergang kommt. Das haben wir erlebt, als die heutige Bundesregierung 2021 ins Amt gekommen ist. Und so wird sich das auch in künftigen Dingen zeigen, aber es gibt da nicht eine Lücke, dass die Beamtinnen und Beamten nicht agieren können oder die Staatssekretäre oder Staatssekretärin nicht agieren können oder die Ministerinnen und Minister und auch der Bundeskanzler.
Ja, das ist, wenn ich so sagen darf, ist eine halbe Antwort. Die Lebenserfahrung in der politischen Beobachtung sagt ja, dass es aber vor Wahlen und möglichen politischen Richtungsänderungen prinzipiell zwei mögliche Strategien gibt, wie Apparate und Ministerien arbeiten. Die eine ist zu sagen, wir treffen keine Entscheidung.
Herr Jessen, ich habe eine wahnsinnig lange Liste an Fragen und Themen. Wenn ich Sie um eine kurze Lernfrage bitten dürfte.
Ja, ich versuche es kurz zu machen. Man kann so entscheiden, dass einer möglichen neuen Regierung nichts vorweggenommen wird. Man kann auch so entscheiden, dass man sagt, na, denen setzen wir jetzt aber mal was vor, dass sie dann bestimmen wird, was von beiden gilt.
Beides nicht.
Sondern?
Sie hatten ja ganz konkret zu Syrien gefragt. Und ich glaube, sozusagen die Syrien-Politik der Bundesregierung trifft auf große Unterstützung bei allen Parteien im Bundestag. Und ich glaube, es versteht sich von selbst, dass wir unser Bestes tun, in dem Land dazu beizutragen, einen friedlichen Übergang hinzubekommen und ein besseres Leben für die Menschen in Syrien zu ermöglichen.
Und lassen Sie mich für die Außenpolitik allgemein sagen, es ist ein hohes Maß an Übereinstimmung und auch Kontinuität in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, unabhängig von auch möglichen Veränderungen an der Staatsspitze in den letzten 40 Jahren, die ich sehr genau überblicke, bei Ihnen ist vielleicht sogar 45.
Genau. Und Deutschland wird ein verlässlicher Partner bleiben.
Weitere Fragen zur Reise der Außenministerin sehe ich nicht. Dann gibt es noch Fragen zur... Herr Jörg war dazu? Nee. Gibt es Fragen zur Reise der Innenministerin? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Themen, zu anderen Themen. Genannt wurde mir unter anderem, damit fangen wir gleich an, das Thema Grenzkontrollen. Auf der Liste habe ich außerdem die Stichworte Ukraine, Zölle, USA, Monopolkommission, Bundeswehr. Wir fangen an mit dem Thema Grenzkontrollen bei Herrn Berndt.
Also die Verlängerung der Grenzkontrollen wurden heute verkündet. Dabei wäre doch eigentlich noch Zeit bis Mitte März gewesen. Warum wurde das heute verkündet?
Ich kann das gerne beantworten, weil die Regularien vorschreiben, dass wir das mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf von einem Monat gegenüber der EU-Kommission notifizieren müssen. Dieser eine Monat vorweg wäre an diesem Wochenende und dann haben wir es ein paar Tage früher gemacht. Aber die Grenzkontrollen waren bisher notifiziert bis zum 15. März. Das heißt, einen Monat früher müssen wir es verlängern.
Also es hätte ja auch der Eindruck entstehen können, ich glaube, der Bundeskanzler selbst hat das verkündet. Also war das jetzt mehr als ein Wahlkampf-Move, das jetzt noch zu verkünden?
Ja, also da bin ich jetzt ein bisschen irritiert, weil der Bundeskanzler ja in vielen öffentlichen Äußerungen immer wieder auch für die Migrationspolitik und seine Migrationspolitik kritisch befragt wird. Und dass er in einer solchen, auch stark auf ihn zurückgehenden Entscheidung sich dann äußert, ist, glaube ich, in der Natur der Sache. Ich meine mich zu erinnern, dass er das auch gemacht hat, nachdem die Bundesinnenministerin grundsätzlich angekündigt hat, dass wir zu diesem Schritt im Herbst 2023 gegriffen haben, zu diesem Schritt.
Herr Hönig?
Nee, jetzt ist das gut. Ja, Herr Hebelstreit, welchen Effekt hat denn diese Kontrolle in den Außengrenzen aus Sicht der Bundesregierung?
Da würde ich Sie auf das Zitat, das auch bei dpa gelaufen ist, verweisen. Da haben Sie genaue Zahlen, was die Zurückweisungen angeht und auch was die Verhaftung von Schleuserbanden angeht und Ähnlichem. Das können Sie dann einfach bei Ihren Kollegen abschreiben.
Also es ist jetzt nochmal verlängert worden bis Mitte September. Also wann soll denn das Ganze perspektivisch enden? Oder ist es jetzt quasi dauerhaft aus Ihrer Sicht?
Es gibt europäische Vorgaben, wie oft man so etwas tun kann und wir müssen es immer wieder überprüfen und wir halten an der Notwendigkeit, die wir auch dargelegt haben in diesem Zertifizierungsprozess, den es an die Europäische Union gegeben hat, legen wir die Notwendigkeit noch einmal dar und es gibt aber eine Maximaldauer, in der so etwas gemacht werden kann. Wenn ich mich richtig erinnere, sind das 3 Jahre.
Weitere Fragen? Herr Jolkwa?
Es betrifft die ukrainischen Flüchtlinge, das Thema von Montag, aber es geht auch um die Grenzen. Ich möchte mich bedanken für die guten Antworten, die das BMI schon gegeben hat. Ich habe aber eine Lernfrage aus der letzten, aus diesen Antworten. Da steht ja, dass mit Zustimmung der Behörden beider Staaten ein ukrainischer Flüchtling aus einem EU-Staat in ein anderes EU-Staat umsiedeln darf. Also zu Wohnzwecken ständig. Mich würde interessieren, eine Zahl. Gibt es eine Zahl, wie viele ukrainische Flüchtlinge zum Beispiel im letzten Jahr aus anderen EU-Staaten mit Zustimmung der deutschen Behörden nach Deutschland umgesiedelt sind?
Also ich weiß nicht, ob es eine Zahl gibt. Ich habe sie momentan nicht vorliegen. Wir werden das gerne noch mal prüfen. Und wenn wir eine Zahl haben, würde ich die auch nachreichen.
Danke.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Ukraine. Dazu hat Frau Allier eine Frage.
Ja, ganz generell, wie blickt die Bundesregierung auf die aktuellen Entwicklungen der Ukraine? Es gab ja wieder neue Angriffe. Wie nah ist man da jetzt an den diplomatischen Lösungen in dem Konflikt und was will man da überhaupt zu beitragen, auch jetzt im Hinblick auf die Sicherheitskonferenz?
Ich glaube, wir hatten am Montag das schon ganz kurz als Thema hier. Grundsätzlich gibt es da auch keinen aktuelleren Stand als den, den wir seit mehreren Tagen und Wochen immer wieder deutlich machen. Das eine ist, dass wir, und das hat der Bundeskanzler und auch alle Regierungsmitglieder immer wieder deutlich betont, stehen eng an der Seite der Ukraine und werden unsere Unterstützung, sowohl die finanzielle als auch die militärische, fortsetzen. Das nächste ist jetzt, dass wir im Augenblick sehen, dass es eine Situation sich zu ermöglichen scheint, indem es, Sie haben die jüngsten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten im Guardian erlebt, Sie sehen, was der neue amerikanische Präsident äußert oder so, in denen es womöglich in diesem Jahr zu einer Chance kommen könnte, diesen schrecklichen Konflikt zu beenden. Das ist aber, also der einfachste Weg wäre, dass der russische Präsident seine Truppen zurückzieht, diesen Feldzug abbricht, der Hunderttausenden Tote und Verletzte schon geführt hat und zu unglaublicher Zerstörung und zu viel Leid. So. Und dann müssen jetzt, und das müssen die Ukrainerinnen und Ukrainer, wir sagen das immer wieder, nichts über ihren Kopf hinweg, das müssen die Ukrainer und Ukrainer entscheiden, wie sie in Gespräche mit der russischen Seite eintreten werden, eintreten wollen. Wir stehen da als Gesprächspartner für die Ukraine zur Verfügung, aber halten solche Gespräche intern. Und richtig ist auch, dass es auf internationaler Ebene immer wieder Bemühungen gegeben hat, der internationalen Gemeinschaft diesen schrecklichen Konflikt zu bearbeiten, wie das so neudeutsch heißt. Und es gibt jetzt aber mit Blick auf München und der Sicherheitskonferenz habe ich keine konkreteren Hinweise darauf erhalten, dass sich da jetzt ein entscheidender Schritt abzeichnen könnte, so sehr wir ja alle die Hoffnung haben, dass es zu einem fairen und gerechten Frieden für die Ukraine schnell kommen kann. Das vielleicht von dieser Stelle dazu.
Ich hätte noch eine zweite Frage zum Thema Ukraine bzw. russische Sabotage. Ich kann mich aber auch hinten anstellen, wenn es zur...
Stellen Sie sie.
Okay. Das tangiert dann vielleicht auch ein bisschen das BMI und die Bundesregierung. Was wissen Sie denn Neues zu den Sabotagevorfällen bei der Marine? Wie geht man damit um?
Marine wäre im Zweifel
nicht Verteidigung,
der BMI, sondern der Verteidiger.
Ich denke, dass Sie auf die Äußerung vom Inspekteur Marine von gestern abzielen, der gestern sich dazu geäußert hat. Die Äußerung möchte ich nicht weiter ausführen. Das war gestern hinreichend zu dem, was gesagt werden kann, wurde gesagt. Sie wissen, dass wir uns in einem hybriden Bedrohungsszenario befinden. Das haben wir öfter betont. Das betrifft nicht nur Spionage, wie wir auch öfter betont haben, sondern kann eben auch Sabotage bedeuten. Wann immer wir Schäden auffinden, das kann am Zaun sein, das kann aber auch an Großgerät sein und wir nicht wissen, wo es herkommt, weil zum Beispiel keine Schadensmeldung vorliegt, weil nicht bekannt ist, ob es einen Unfall zum Beispiel gab oder eine unsachgemäße Behandlung, technische Behandlung, dann laufen ganz normale Mechanismen an und wir schauen uns genau an, wo könnte ein Schaden herkommen. Und natürlich ist da auch im Hinterkopf die Frage, kann es Sabotage sein? Und wenn wir so einen Fall haben, dann finden interne Ermittlungen, aber auch, wenn sowas zum Beispiel in einer Werft stattfindet, die ja ein Zivilbetrieb ist, zivile Ermittlungen statt der zuständigen Sicherheitsbehörden. Und diesen kann ich nicht vorweggreifen. Die sind in der Regel auch vertraulich und aufgrund der militärischen Sicherheit eingestuft. Und das ist der Punkt, den ich dazu sagen kann. Ja, vielleicht kurz erläutert, weil ich bin ja auch immer Freund davon, ein bisschen auszuführen. Die Schiffe der Marine müssen ja, um auf gestern zurückzukommen, müssen ja regelmäßig in die Werften. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Das ist so wie beim Kfz, das ist ein großer Service oder ein Werkstattaufenthalt. Und dort werden die eingedockt, werden übergeben an die Werft und dort finden umfangreiche Maßnahmen statt. Dort sind hunderte Leute zugange, Schweißer, Maler, Elektriker, Mechaniker. Und dort gibt es Absicherungsmaßnahmen, die sind sehr intensiv. Dort gibt es militärische Sicherheitsbereiche. Das teilt sich in der Regel die Schiffsbesatzung und die Werft. Und man wird aber dort nicht zu 100% jeden Einzelnen, der Zutritt hat, rund um die Uhr überwachen können. Und wenn im Nachgang etwas auffällt, das kann auch durch einen Unfall passiert sein. Trotzdem gibt es natürlich entsprechende Ermittlungen, trotzdem gibt es entsprechende Untersuchungen. Das ist unsere Pflicht, weil wir und die Werften das Thema natürlich extrem ernst nehmen. Ja?
Das BMI kann aber noch ergänzen.
Ja, also ich will es auch noch mal betonen, wir haben ja hier schon mehrfach klar gemacht, dass wir wissen, dass Russland in Deutschland versucht, Einfluss zu nehmen, dass das auch über Sabotageakte passiert. Natürlich muss man sich in jedem Einzelfall das anschauen und die Ermittlungen abwarten. Da gibt es ja laufende Verfahren. Aber grundsätzlich gilt auch weiterhin, Deutschland steht im Ziel auch von russischen Sabotageaktionen.
Dann hat Frau, Herr Jörgler, ist es direkt dazu? Direkt dazu, dann nehme ich mal Sie noch davor.
Wenn wir schon über die Sabotage sprechen, gibt es denn irgendwelche Neuigkeiten zu dem Fall der verstopften Auspuffrohre?
Also mir ist da weiterhin nur bekannt, dass die Ermittlungen laufen. Ich habe noch keine Ergebnisse vorliegen.
Wir waren aber eigentlich beim Thema Ukraine. Will ich noch mal, Herr Hönig, ich habe es wahrgenommen, weil Frau Mohr nämlich noch auf der Liste beim Thema Ukraine steht. Hat sich erledigt, alles klar. Gut, dann Herr Hönig, ist es Ihre Chance, dazu eine Nachfrage zu stellen.
Ja, Herr Müller, also inwiefern können Sie denn jetzt konkret bestätigen, dass es gegen die im Bau befindliche Korvette Emden einen Sabotageakt gegeben hat?
Zur Korvette Emden bitte ich Sie, sich an das jeweilige Unternehmen zu wenden, weil die Korvette Emden nicht in unserer Verantwortung liegt. Die Korvette Emden ist bei einem Zivilunternehmen im Bau. Da bitte ich Sie, sich an die jeweilige Pressestelle zu wenden oder die zuständigen Sicherheitsbehörden.
Herr Amsen, können Sie dazu was sagen?
Nein, also soweit ich weiß, laufen Ermittlungen auch zu solchen Vorfällen in der Zuständigkeit der Landesbehörden. Und dazu liegen mir gerade keine Erkenntnisse vor.
Ja, Herr Müller, haben Sie denn insgesamt einen Überblick, um wie viele Sabotageakte es geht bei der Bundeswehr?
Da die sicherheitsrelevante Vorfälle sind, sind diese Informationen eingestuft.
Zu diesem Themenkomplex sehe ich keine weiteren Fragen. Dann macht Herr Fechtner weiter mit einem neuen Thema.
Ja, ich hätte eine Frage zur Monopolkommission. Was sagt die Bundesregierung zu der Forderung der Monopolkommission, alle Bundesanteile an der Telekom und der Post in der kommenden Legislaturperiode zu verkaufen?
Das Bundesministerium der Finanzen ist, glaube ich, zuständig, was die Bundesbeteiligung angeht. Bei einer so pauschalen Forderung würde ich sagen, das lassen wir dann mal der nächsten Bundesregierung, die ja vielleicht wieder so zusammengesetzt ist wie diese, vielleicht aber auch nicht, dann entscheiden. Ich halte das für eine Forderung im laufenden Bundestagswahlkampf.
Vielleicht eine Nachfrage dann ans Finanzministerium. Welchen Haushaltseffekt könnten solche Maßnahmen haben?
Ich würde da eingedenk dessen, was eben auch schon gesagt wurde, Sie gerne einfach auf den Bundesbeteiligungsbericht verweisen. Der ist bei uns öffentlich zugänglich. Da wird ausführlich über die Beteiligung berichtet. Da können Sie dann nochmal im Detail schauen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir mit einem neuen Thema weiter bei Herrn Warwick.
Ja, meine Frage fällt vermutlich in den Verantwortungsbereich des Bauministeriums.
Dann warten wir da kurz bitte den Sitzplatzwechsel ab.
Ja, also ich sage ja vermutlich, lassen wir uns überraschen. Die US-Armee baut derzeit laut der verantwortlichen Baufirma HTQ Group im pfälzischen Weilerbach ein Biosicherheitslabor der Schutzstufe 3 auf. In dem Labor sollen hochinfektiöse Erreger oder Substanzen der Risikogruppe 3 untersucht werden. Darunter fallen unter anderem Coronavirus, Vogelgrippe, Hunter oder Dengue-Virus. Mich würde dazu der Wissensstand der Bundesregierung interessieren. Kann die Bundesregierung denn bestätigen, dass die USA in Deutschland ein Biosicherheitslabor für Erreger der Risikogruppe 3 errichten? Und wie gesagt, ich denke mal, das fällt sowohl Bau als auch vielleicht Gesundheitsministerium in deren Verantwortungsbereich.
Also mir liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Ich weiß, dass es eine Kooperation gibt in Rheinland-Pfalz, was ein Krankenhaus der USA anbetrifft, dort im Bereich auch Militär. Aber zu dem, was Sie sagen, liegen mir keine Kenntnisse vor. Okay.
Noch eine Nachfrage. Es geht genau, also dieses besagte Biolabor der Sicherheitsstufe 3 soll im Rahmen dieses Krankenhausbaus errichtet werden. Dann vielleicht noch eine grundsätzliche Verständnismöglichkeit. Also die Baufirma und die US-Amerikaner haben das ja auch schon bestätigt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das so ist. Kann die Bundesregierung mir denn erklären, A, wurde sie um Erlaubnis gebeten und welche Kontrollmöglichkeiten hat denn die Bundesregierung auf ein US-Biolabor auf deutschem Boden? Und wie gesagt, Risikogruppe 3 ist ja nicht unbedeutend, wenn es da zu Unfällen käme etc. Also Deswegen die Frage, gab es eine Anfrage dazu und welche Kontrollmöglichkeiten hat die Bundesregierung?
An welches Ministerium richtet sich die Frage?
Das ist die Frage, welches Ministerium zuständig wäre für die Bewilligung von US-Biolaboren in Deutschland?
Das bislang auch hier von hier vorne noch nicht bestätigt wurde. Wer kann darauf antworten?
Im Baugesetzbuch ist das nicht geregelt.
Das Auswärtige Amt vielleicht?
Dem nichts hinzuzufügen derzeit.
Dann fürchte ich, muss die Frage
Der Regierungssprecher kann doch sicher sagen, dass im Fall von Biolaboren, US-Provenance in Deutschland, wer da was zu sagen hat. Das fällt ja auch in den Wissensbereich des Regierungssprechers, würde ich denken.
Also bei aller Freude über die Allzuständigkeit, die Sie mir zuschreiben, und auch die Allwissenheit, ich bin nicht Journalist, insofern muss ich mich immer erst schlau machen, bevor ich Dinge behaupte.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich jetzt zumindest nicht. Dann machen wir wieder bei Herrn Fechtner mit einem neuen Thema weiter.
Ja, vielen Dank. Die Frage geht ans BMVG. Stimmt es, dass es weiterhin Probleme bei der Bestellung des neuen Sturmgewehrs von Heckler und Koch gibt?
Also, dass es Probleme gibt, ist unzutreffend. Wir hatten das Thema ja schon mehrfach und wir haben auch schon breit dargestellt, wo wir im Prozess stehen. Und wir stehen im Grunde da, wo wir auch freizeitlich sein wollen. Es gibt bei einer Einführung einer neuen Standardwaffe für die Bundeswehr mal ein umfangreiches Testverfahren, das nennt sich integrierte Nachweisführung. Dort wird diese neue Waffe im System mit allen Anbauteilen, also von Tropentest, Kältetest, Labortest, Schütteltest, alles drum und dran, alles unterzogen. Für diese Waffe sind diese Tests abgeschlossen und sie hat unsere Anforderungen erfüllt und der finale Konstruktionsstand wurde festgelegt mit dem Hersteller. Also wo muss welcher Hebel sein, welche Farbe soll er haben, brauche ich eine lange, kurze Schulterstütze und so weiter. Die Waffe steht. Für die Anbauteile, hier speziell für die Optik, haben wir noch Untersuchungsbedarf festgestellt. Das wird jetzt noch ein paar Wochen sicherlich dauern, um dann am Ende das Gesamtsystem festzulegen. Und wenn es erfolgt ist, wird die Lieferung an die Truppe erfolgen. Wir gehen vom Beginn der Lieferung dieses Jahr aus. Um es vorwegzunehmen, ich habe auch gelesen, es sollen Verträge wieder aufgemacht werden. Das ist nicht zutreffend. Es ist normal, dass im Rahmen der integrierten Nachweisführung danach ein Konstruktionsstand festgelegt wird. Und auf diesen herauf muss der Vertrag angepasst werden, weil Sie wollen ja ganz genau reinschreiben, was möchte ich am Ende für ein Produkt haben, zu welchen Konditionen. Und das wird am Ende immer gemacht, wenn so ein großes Produkt mit so einer Breite, ne, wir reden ja von einer neuen Standardwaffe der Infanterie, eingeführt wird. Das ist der Stand.
Solange man dann auf den neuen Bestand wartet, ist die Kampftruppe derzeit überhaupt dann noch ausreichend mit Gewehren ausgerüstet?
Absolut. Wir haben, auch da muss ich nochmal einordnen, wir haben also eine völlig ausreichende Anzahl von Sturmgewehren. Sie wissen, das Standardsturmgewehr ist G36. Darüber hinaus ist natürlich die Truppe, erstens, nehmen Sie mal eine Korvette oder eine Fregatte, da tragen die wenigsten Soldaten ein Sturmgewehr. Ja, das gleiche gilt für den Flieger aus zum Beispiel. Also Punkt, wir haben eine Kampftruppe. Das ist natürlich nicht der Bestand der Bundeswehr, sondern ein spezieller Teilbestand. Und darüber hinaus haben wir natürlich einen kompletten Waffenmix. Also vom Maschinengewehr über die Maschinenpistole, über die Pistole, über Scharfschützengewehre. Und in diesem ganzen Mix haben wir für die Einsatzbereitschaft der Truppe für die nächsten Jahre einen absolut ausreichenden Waffenbestand.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wechseln wir zum Thema USA und das kam unter anderem von Frau Allier, richtig?
Mit Blick auf Präsident Trump. Man sieht ja jetzt, wie er schaltet und waltet. Er untergräbt die Gewaltenteilung, macht, was er möchte und missachtet Gerichte. Wie schaut da die Bundesregierung drauf? Und ich würde mir jetzt eine Antwort wünschen, die darüber hinausgeht, als wir betrachten das mit Sorge.
Also zum Ersten muss man sagen, wir beobachten natürlich die Situation sehr genau in den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sind eine Demokratie, ein Rechtsstaat und insofern vertrauen wir auch darauf, dass das so bleibt und dass die dafür zuständigen Institutionen ihrer Rolle gerecht werden. Soweit. Alle Ihre Wertungen, die Sie in Ihre Frage gepackt haben, die mache ich mir natürlich mit meiner Antwort nicht zu eigen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind einer der engsten Verbündeten, die Deutschland hat. Wir haben es zu verdanken nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass wir die Zeit des Faschismus überwinden konnten und hier eine Demokratie etablieren konnten, eine parlamentarische Demokratie, und in Freiheit aufwachsen konnten und in Frieden in weiten Teilen auch. Und das bleibt. Das transatlantische Fundament ist tragfähig und stark, und darauf bauen wir auf. Und das hat der Bundeskanzler, das haben alle anderen Regierungsvertreter auch immer wieder betont nach der Wahl des jetzigen Präsidenten, dass wir auf gute und enge Zusammenarbeit uns freuen und dafür zur Verfügung stehen. Und daran arbeiten wir intensiv, nicht zuletzt in den kommenden Tagen, in denen ja in München dann auch eine ganze Reihe von US-Regierungsvertretern, aber auch Parlamentarierinnen und Parlamentariern in München sein werden, als Ausdruck dieses engen transatlantischen Verhältnisses.
Herr Bernd, dazu? Nee, dann wir bleiben erstmal noch bei den USA, weil ich hatte, glaube ich, zumindest mit dem Stichwort USA noch Herrn Fechner auf der Liste.
Ja, ich hätte noch eine Frage zu einem Gefangenaustausch zwischen den USA und Russland. Wie bewertet die Bundesregierung den Deal zwischen den USA und Russland zur Freilassung eines inhaftierten US-Amerikaners?
Jetzt würde ich nur sagen, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen. Wir freuen uns immer, wenn Menschen, die ungesetzlich in Haft gebracht worden sind oder dass die freikommen. Alles Weitere, außer dass wir das zur Kenntnis nehmen konnten, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bieten.
Jetzt ist es für die USA so ein bisschen ein Signal, dass man sich mit Blick auf eine Beendigung des Ukraine-Kriegs in die richtige Richtung bewegt. Sehen Sie das genauso?
Das wäre jetzt zum jetzigen Zeitpunkt alles Spekulation. Und zu der Frage, was eine Beendigung des Ukraine-Krieges angeht, habe ich mich ja auf die Frage Ihrer Kollegin vorhin schon ausführlich geäußert.
Weitere Fragen dazu oder Fragen, die irgendwie im Zusammenhang mit den USA stehen, sehe ich nicht. Dann ist Herr Bernd jetzt an der Reihe. Herr Jessen doch noch?
Ja, Stichwort USA. Der Verteidigungsminister Pete Hegseth ist heute in Stuttgart, wenn ich das richtig sehe. Er wird dann wohl nach Brüssel und Polen weiterreisen. In der Vorberichterstattung wurden keine Treffen mit Mitgliedern der Bundesregierung erwähnt. Bleibt es dabei? Und wenn ja, warum ist das so? In Polen immerhin wird er sich mit Regierungsmitgliedern treffen. Verteidigung oder Regierungssprecher, whoever.
Also Sie wissen, heute ist in Brüssel die UDCG, die Ukraine Defense Contact Group. Nach meiner Kenntnis war heute Vormittag ein Treffen zwischen Verteidigungsminister Hegseth und Bundesminister Pistorius geplant. Ich lasse mir noch mal gleich den Stand geben und kann das noch mal gleich bestätigen.
Danke.
Dann machen wir so lange weiter mit einem neuen Thema bei Herrn Bernd.
Es gibt eine Meldung des Fokus, wonach sich der Bundeskanzler einen rassistischen Aussetzer geleistet haben soll. Er soll den CDU-Politiker Joe Cialo als Hofnarr der Union beleidigt haben. Ist das zutreffend? Und falls ja, wird er sich entschuldigen?
Ich habe die Berichte auf dem Weg hier auch gelesen. Da muss ich mich erst kundig machen. Es gibt einen Bericht über eine private Feier. Das klären wir, und dann werde ich mich schnellstmöglich, wie Sie sich denken können, zurückmelden.
Danke.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Ich habe jetzt auf der Liste noch Herrn Warwick, Herrn Hönig und nochmal Herrn Warwick. Ist das so korrekt oder habe ich jemanden übersehen? Dann machen wir weiter bei Herrn Warwick.
Frage geht ans Landwirtschaftsministerium. Unter anderem. Die EU-Kommission plant weitere Strafzölle auf Dünger aus russischer und weißrussischer Produktion. Diese machen bisher über ein Viertel aller Düngemittelimporte in die EU aus. Und die Bundesregierung hat bisher kommuniziert, dass sie dem zustimmen will. Jetzt hat das Agrarministerium auf Anfrage des BSW aber eingeräumt, dass die Bundesregierung die Folgekosten dieses Schritts für die Verbraucher, insbesondere was eine Verteuerung von Lebensmitteln angeht, nicht abschätzen kann. Das führt mich zu der Frage, wieso die Bundesregierung einem solchen Schritt zustimmt und zustimmen will, obwohl man selbst eingesteht, dass man die daraus folgenden Preiseffekte für die deutschen Verbraucher und Bauern, die ja sowieso schon unter enormen Preislast leiden, dass man die nicht einschätzen kann und trotzdem zustimmen. Können Sie das für mich auflösen, diesen Widerspruch?
Vielen Dank für Ihre Frage. Was ich Ihnen dazu sagen kann, ist Folgendes. Der kürzlich vorgelegte Entwurf der Kommission zu Zöllen auf landwirtschaftliche Produkte und nitratbasierte Düngemittel im Rahmen eben des 16. Sanktionspaketes befindet sich in der Prüfung der Bundesregierung. Parallel zu diesem Sanktionspaket wurde auch von der COM ein Verordnungsvorschlag vorgelegt, der die Einführung von zusätzlichen Zöllen, darauf spielen Sie an, auf unter anderem aus der Russischen Föderation und Belarus eingeführte stickstoffhaltige Düngemittel ab 1. Juli 2025 vorsieht. Diese sollen bis zum Jahr 28 schrittweise angehoben werden und die konkreten Auswirkungen der vorgehenden Zölle der EU auf den Märkten und die Verfügbarkeit der Düngemittel lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht komplett vorhersagen. Allerdings, das ist unsere Einschätzung, dürften sich die Preiseffekte in Grenzen halten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass EU-Importeurinnen und Importeure sowohl auf Düngemittel aus heimischer Produktion als auch auf Düngemittel aus anderen Drittstaaten zurückgreifen können. So. Wichtig zu sagen ist, auch Branchenvertreterinnen und Vertreter rechnen nicht mit besonderen Preisauswirkungen, sondern lediglich mit einer Verringerung der derzeit hohen Gewinnmengen der russischen Seite bei Düngeverkäufen. Gleichzeitig erwartet die Kommission, das kann ich noch hinzufügen, dass die EU-Zölle das Wachstum der heimischen Produktion und der Düngemittelindustrie der EU fördern. Darüber hinaus, auch wichtiger Aspekt, sieht der aktuelle Verordnungsvorschlag der COM einen Monitoring-Mechanismus bezüglich der Preisentwicklung und möglichen Anpassungsmaßnahmen vor. Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen. Mhm.
Wenn Sie gerade von Anpassungsmechanismen sprechen, jetzt gibt es ja durchaus Experten, die einen weiteren Anstieg der Lebensmittelpreise in Deutschland aufgrund dieser Maßnahmen erwarten. Plant denn die Bundesregierung dann ähnlich wie die EU, aber explizit auch für deutsche Verbraucher entsprechende Anpassungsmechanismen, um gerade in diesem existenziellen Sektor der Lebensmittelversorgung noch weitere Preissteigerungen zu verhindern?
Dazu kann ich Ihnen derzeit nichts sagen. Ja.
Dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts weiter sagen, aber ich freue mich, dass Sie mich für alles auskunftsfähig halten. Sehr gut.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Hönig, bei Ihnen war noch ein Thema offen, oder?
Herr Hebestreit, die AfD-Chefin Weidel war heute ja in Ungarn und ist von dem Ministerpräsidenten Orban ja fast wie ein Staatsgast empfangen worden. Also wie schauen Sie darauf, wie bewerten Sie das? Das ist ja ein EU-Partner.
Ja, und gleichzeitig ist das jedem EU-Partner überlassen, wie er sich verhält. Und ich bin jetzt fast bedarft, die frühere norddeutsche Schauspielerin Heidi Kabel zu zitieren, da sage ich gar nichts zu, da gehe ich so an vorbei.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Warwick die vielleicht letzte Frage für heute.
Eine Frage ans BMWK. Am 30. Januar hatte Wirtschaftsminister Habeck ja im Bundestag erklärt, er habe wegen des Falls der Brandmauer zahlreiche SMS aus der Wirtschaft bekommen. Könnten Sie vor diesem Hintergrund kurz ausführen, nach welchen Kriterien denn der Minister seine Handynummer vergibt und wer in der deutschen Wirtschaft dieses Privileg des direkten unbürokratischen Zugangs zum Ministers Telefonnummer hat und wer nicht?
Also das ist die Sache des Ministers, wem er seine Handynummer gibt. Da liegen uns keine Erkenntnisse vor. Für das BMWK kann ich hierzu nicht antworten.
Okay, aber dann noch eine weitere Verständnisfrage, auch eingedenk der Transparenzpflicht des Ministers. Wie werden denn diese eingehenden SMS von deutschen Wirtschaftsführern auf dem Handy des Ministers, wie wird denn damit umgegangen? Werden die in irgendeiner Form gespeichert, archiviert oder à la von der Leyen eher gelöscht?
Dazu kann ich mich nicht dazu äußern. Entscheidend ist ja die Arbeit, die daraus entsteht und nicht welche Handykontakte man hat, sondern oder welche SMS eingehen, sondern wie sich die Arbeit ausdrückt. Und das hat mit den Handynummern überhaupt nichts zu tun.
Herr Bernd dazu?
Entschuldigung, anderes Thema.
Sorry. Herr Jessen, war das eine Frage dazu? Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich dann nicht. Herr Warwick, Sie hatten schon zwei und haben es heute wirklich auch ausgedehnt bei jedem Thema. Jetzt habe ich noch mal Herrn Jessen und Herrn Bernd mit neuen Themen. Korrekt, das schaffen wir auch. Herr Jessen.
Frage geht ans Auswärtige Amt. Situation in Gaza. Die Hamas hat angekündigt, die für Sonnabend vorgesehene Geiselrückgabe nicht zu tätigen. Damit steht die zweite oder Beginn der zweiten Phase der Waffenruhe sozusagen auf dem Prüfstand oder auf der Kippe. Wie beurteilt das Auswärtige Amt die Situation?
Ja, vielleicht zunächst einmal, wir haben alle mit Erleichterung gesehen, dass die letzte Geiselfreilassung am Wochenende funktioniert hat und unter den drei freigelassenen Geiseln auch ein Mann mit Deutschlandbezug war. Umso unverantwortlicher und besorgniserregender ist die Ankündigung der Hamas, die vorgesehene Freilassung weiterer Geiseln auszusetzen. Und gleichzeitig sind wir auch besorgt über sozusagen die zunehmenden Spannungen in und um Gaza herum. Wir sehen ja auch militärische Vorbereitungen auf der israelischen Grenze zu Gaza, die auch die Vorbereitungen dafür treffen, gegebenenfalls die Kämpfe wieder aufzunehmen. Nicht zuletzt deswegen hat sich die Ministerin ja gestern auch öffentlich geäußert und erklärt, dass das Abkommen an einem seidenen Faden hängt. Und aus unserer Sicht gilt, dass alles getan werden muss, um die Vereinbarung jetzt wieder zu stabilisieren, dahin zu kommen, dass am Wochenende die nächsten drei Geiseln aus den Händen der Hamas freigelassen werden und auch der Waffenstillstand aufrechterhalten bleibt und auch die humanitäre Hilfe weiter in den Gazastreifen kommen kann. Denn es ist doch so, dass dieser Waffenstillstand ein großer Erfolg ist und wir ihn stabilisieren müssen, auch um zu einer langfristigen Lösung zu kommen. Und Sie sehen ja, dass da von verschiedenen Seiten dran gearbeitet wird. Wir beteiligen uns, es ist die Rede von einem arabischen Friedensplan. Das Thema wird auch jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rolle spielen. Und all das in Frage zu stellen, wäre, wie gesagt, unverantwortlich. Deshalb unser Appell, unsere Aufforderung an die Hamas, sich an die Vereinbarung des Waffenstillstandsabkommens zu halten und am Samstag die nächsten drei israelischen Geiseln festzuhalten. Und das wissen Sie, es liegt auch in unserem nationalen Interesse, weil unter den festgehaltenen Geiseln weiterhin Personen auch mit deutscher Staatsangehörigkeit sind.
Ägypten als eine der vermittelnden Nationen auf arabischer Seite kritisiert, dass Israel, was in der vergangenen Woche mit den Verhandlungen über Phase 2 der Waffenruhe hätte beginnen sollen, dass Israel diese Verhandlungen bislang nicht begonnen hat. Entspricht das Ihrem Kenntnisstand? Was und auch mit diesem Nicht-Eintritt in Verhandlungen über Phase 2 argumentiert ja die Hamas. Entspricht das Ihrem Kenntnisstand? Was erwartet die Bundesregierung, das Auswärtige Amt von Israel?
Ja, zunächst einmal erwarten wir von der Hamas, dass sie die drei Geiseln, die sie noch weiterhin in ihren Händen hält, am Samstag freilässt. Gleichzeitig hat es Gespräche über die Phase 2 gegeben. Sie wissen, dass eine israelische Delegation in Katar war. Wir flankieren diese Gespräche und appellieren an alle Seiten, mit Hochdruck daran zu arbeiten, diese Chance auf eine Verstetigung des Waffenstillstands nicht zu verspielen. Denn es geht hier weiter um das Schicksal von mehreren Dutzend Geiseln, die Hamas jetzt seit dem 7. Oktober 2023 festhält. Gleichzeitig geht es auch darum, dass die palästinensische Zivilbevölkerung ausreichend versorgt werden kann und eine Existenz- und Lebensgrundlage hat. Und natürlich geht es auch darum, wie wir dann auf der Grundlage eines verstetigten Waffenstillstands, also des Übertritts in Phase 2, dann in den Wiederaufbau einsteigen können und letztlich eine Lösung finden können, bei der Israelis in Sicherheit leben können und gleichzeitig auch Palästinenser in Sicherheit leben können, weil Sie wissen es, ohne dass Palästinenser in Sicherheit leben, wird es keine Sicherheit für Israel geben. Und ohne dass Israel in Sicherheit lebt, wird es auch keine Sicherheit in den palästinensischen Gebieten gehen.
Herr Warwick dazu?
Ja, auch eine kurze Verständnisfrage in derselben Richtung. Sie haben jetzt sehr einseitig die Hamas verurteilt, aber die Hamas hat ja neben dem, was der Kollege erwähnt hat, ja auch gesagt, dass unter anderem weiterer Verstoß von israelischer Seite darin liegt, dass große Gütermengen an vereinbarten humanitären Gütern, unter anderem hunderte von Notunterkünften bzw. Notzelten, nicht geliefert werden. Und zumindest im kürzlich erschienenen New York Times Artikel hat das in der Form bestätigt, die klassischen anonymen High Officials im Washingtoner Umkreis, die sozusagen die Hamas-Version bestätigt haben. Da würde mich auch interessieren, wie ist denn da der Wissensstand der Bundesregierung? Und falls ja, wie bewertet sie dieses Zurückhalten von elementaren humanitären Gütern durch Israel?
Dazu sind mehrere Dinge zu sagen. Also das eine ist, dass wir gesehen haben, dass die Geiselfreilassung am Samstag funktioniert hat. Daraufhin hat Israel auch einen weiteren Schritt in der vereinbarten Waffenruhe umgesetzt und sich aus dem Netzarim-Korridor zurückgezogen, womit dann Hilfslieferungen in den Norden Gazas auch wieder möglich werden oder besser möglich werden. Gleichzeitig kommt mehr humanitäre Hilfe nach Gaza rein als in den letzten Monaten. Mittlerweile wird sozusagen auch das Ziel von 600 LKWs pro Tag übertroffen. Die Versorgungslage verbessert sich. Und ja, es gibt Probleme bei einzelnen Kategorien von, wie Israel das nennen würde, Dual-Use-Gütern. Daran arbeiten wir als internationale Gemeinschaft, dass die auch wieder reinkommt. Aber gleichzeitig muss man sich ja die Frage stellen, ist es das wert, diesen Waffenstillstand in Gefahr geraten zu lassen und die Geiseln weiter unter unmenschlichen Bedingungen festzuhalten, während alle darauf hinarbeiten, dass die Vereinbarung aus der Waffenstillstandsvereinbarung von beiden Seiten eingehalten werden.
Gut, aber die Frage ist ja tatsächlich, wer ist hier vertragsbrüchig geworden? Und im Gegensatz zur aktuellen Darstellung von Ihnen durch das AA sieht man das selbst in den USA anders und zeigt mit dem Finger eher auf Israel als auf die Hamas. Da also wäre von Ihnen eine Klarstellung ja schon noch ganz sinnvoll oder zielführend.
Also Herr Warbeck, Sie sprechen von irgendwelchen Quellen, die ohne Namen in irgendwelchen Zeitungen auftauchen. Also ich habe die Äußerungen zum Beispiel des amerikanischen Präsidenten Trump anders in Erinnerung, als Sie jetzt die amerikanische Haltung wiedergeben. Und ich glaube, was die amerikanische Haltung ist, entspricht wahrscheinlich eher dem, was der amerikanische Präsident zum Ausdruck bringt, der nämlich die Hamas verantwortlich gemacht hat. Gleichzeitig ist es ja so, dass ich gesagt habe, dass es Herausforderungen bei der Lieferung von Dual-Use-Gütern gibt. Und diese müssen behoben werden. Und diese Dual-Use-Güter, in diesem Fall Unterkünfte, sollen aus unserer Sicht so schnell wie möglich nach Gaza reinkommen. Gleichzeitig ist es aber so, dass momentan mehr als 600 Lkw voll humanitärer Hilfe jeden Tag nach Gaza gehen und sich die dramatisch schlechte Versorgungslage der Menschen dort seit dem Beginn des Waffenstillstands deutlichst zum Besseren gewendet hat. Und diese Fortschritte, die es ja zweifellos gibt, sollte niemand aufs Spiel setzen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen mehr. Und nun das letzte Thema für heute, Herr Berndt.
Dankeschön. Vielleicht zum Abschluss was Buntes, Versöhnliches, aber durchaus Interesse der Regierung, denke ich mal. Also der Bundestag hat gestern das letzte Mal getagt und viele Leute draußen denken, jetzt passiert ja in Berlin sowieso nichts mehr. In den Ministerien können die jetzt 2 Wochen oder bis zur nächsten Bundesregierung alle die Füße auf den Tisch legen. Also Herr Hebestreit hat es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Was passiert denn jetzt tatsächlich in den Ministerien, abgesehen von Wahlkampf? Also vielleicht könnte jemand für sein Haus das mal kurz sagen. Was machen die Minister jetzt noch?
Lassen Sie mich da einmal nur vorziehen. Wahlkampf passiert natürlich in den Ministerien überhaupt nicht.
Genau,
die Chefs und Chefinnen, so sie parteipolitisch aktiv sind, was sie, glaube ich, bis doch eigentlich alle sind, die machen das natürlich in Teilen. Aber die Ministerien, es gibt laufendes Geschäft. Sie haben das zum Thema Internationales gehabt. Europa ist Teil der, also Deutschland ist Teil der Europäischen Union. Die warten jetzt nicht auf die deutschen Wahlen mit all ihren Dingen, die es zu behandeln gilt. Da läuft das Tagesgeschäft routiniert weiter. Und natürlich, Sie haben ja auch heute gesehen, wir haben auch noch sogar Gesetzentwürfe und Verordnungen in das Kabinett gebracht. Das läuft einfach weiter. Und ansonsten ist es natürlich auch das laufende Geschäft, die Ewigkeitsperspektive des Staates, dass man kontinuierlich Regierungswechsel oder auch Wahlen gehören zu Demokratien dazu. Und der Staat funktioniert trotzdem durchgehend weiter und sie haben alle genug zu tun. Und die wenigen, die etwas weniger zu tun haben, die können dann den Überstundenabbau angehen, um danach wieder voll durchzustarten.
Das Verteidigungsministerium möchte ergänzen.
Ergänzen nicht, ich hatte noch eine Nachreichung, das wollte ich ganz am Ende bringen. Ergänzen habe ich jetzt nicht.
Vielleicht möchte noch ein anderer was zu seinem Chef sagen, was er gerade tut.
Einfacher.
Ich wollte mal ganz kurz sagen, dass ich Minister Habeck heute zum trifft mit den EU-Handelsministern, um sich zur Lage auszutauschen, auch was das Thema Zölle angeht, mit der Europäischen Kommission und mit den Kolleginnen und Kollegen der Mitgliedstaaten. Also das ist nur ein Thema sicherlich. Und der Regierungssprecher hat ja darauf hingewiesen, dass noch jede Menge zu tun ist, denn der Betrieb muss ja in einem Ministerium und das, was das Land bewegt, muss ja auch weitergehen.
Dann ist der Fragebedarf befriedigt. Wir nehmen aber gern noch die Nachlieferung mit aus dem Verteidigungsministerium.
Genau, Herr Jessen, das Treffen mit Herrn Hexers war heute Vormittag auf der Tagesordnung, hat stattgefunden. Aktuell läuft gerade der Doorstep, soweit ich weiß. Wir werden den Link versenden zu den Aussagen vom Bundesminister. Und ich hoffe, dass er sich dann da auch zu dem Treffen äußern wird. Frau Vorsitzende, ich habe noch einen Punkt. Ich bin ja immer dafür, dass man auch Missverständnisse frühzeitig ausräumt. Ich habe einen Punkt, der mir noch wichtig ist. Heute gab es eine Pressemitteilung zum Red Hand Day von Terre des Hommes. Ich wollte deswegen ansprechen, weil man bei dem Studium dem Eindruck gewinnen könnte, dass Bundesminister Pistorius sich gegen den Dienst von 17-Jährigen in den Streitkräften ausspricht. Ich möchte noch mal ganz klarstellen, dass es nicht der Fall ist. Er stützt unsere Praxis, dass wir 17-Jährigen den Dienst in den Streitkräften ermöglichen. Unter den Schutzmaßnahmen, die wir haben, im Detail hat er gesagt, also er teilt das Anliegen im Kern, aber damit meint er, dass wir den 17-Jährigen entsprechenden Schutz, besonderen Schutz geben müssen. Und das tun wir. Wir haben umfangreiche Schutzmechanismen. Wir haben das hier schon oft gesagt, aber wir haben die Vorgesetzten sensibilisiert. Es findet kein Dienst an der Waffe statt. Es gibt eine Ausbildung, aber kein Dienst, kein Wachdienst, kein Einsatz, kein Auslandseinsatz. Und das war mir noch mal wichtig, hier darzustellen. Sie wissen, dass wir uns auch dafür einsetzen, dass die jungen Leute, die 17-Jährigen, die sich entscheiden müssen fürs Berufsleben, auch gemäß § 12 vom Grundgesetz die freie Berufswahl haben. Sollten wir ihnen diese Möglichkeit nicht geben, dann entscheiden sie sich für andere Bereiche und auch für andere Sicherheitsbehörden zum Beispiel. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir ihnen diese Möglichkeit anbieten, aber eben mit den entsprechenden Schutzmechanismen. Und das Recht bei Ländern mit G8-Abi und so weiter, ist das für uns durchaus ein wichtiger Aspekt, dass wir auch diese Möglichkeit bieten und dabei immer natürlich auch im Auge haben, dass die 17-Jährigen entsprechend geschützt werden. Das wollte ich hier nochmal klarstellen, damit es nicht von Anfang an ein Missverständnis gibt. Danke.
Das provoziert, soweit ich das sehe, auch keine Nachfragen mehr. Weitere Nachlieferungen sehe ich nicht mehr. Dann sage ich danke für die Konzentration des Themenritts heute und Freitag geht's hier weiter.